So, die Klobis ist das Symbol geworden eines Umschlags nach dem Schock der massiven Polizeiübergriffe in sehr vielen, sehr spontanen, sehr vielfältigen Protest, in dem die Menschen in dieser Stadt jetzt gerade versuchen, dieser Polizeiherrschaft Herr zu werden, Herr und Frau zu werden. Hermann, vielleicht zunächst ein paar einleitende Worte zu dir, welche Gedanken du dir so machst über die Situation in Hamburg jetzt.
Naja, normalerweise ist man ja als bei uns im Schwäbischen hätte man gesagt reingeschmeckter, also als Quittje, ganz glücklich in Hamburg zu leben, aber dann gibt es eben auch Momente, wo einem klar wird, dass es Grund gibt, sich dafür zu schämen, hier dabei zu sein. Und wenn du sagst, dass die Menschen in Hamburg sich wehren, dann ist das natürlich eine, ja, sagen wir mal, eine etwas zu optimistische Deutung dessen, was hier in Hamburg vor sich geht. Denn ich lese stattdessen die massenhaften Solidaritätsbekundungen von Hamburger Publikum, etwa im Hamburger Abendblatt, zu der Aktion, nein, nicht stoppt Scholz, das ist die Aktion, die konkret macht, aber zu der anderen, dass wir jetzt alle solidarisch mit der Hamburger Polizei zu sein haben, also gegen Gewalt wie in Hamburg. Dagegen wäre ja eigentlich nicht so viel zu sagen. Man könnte sagen, gut, gegen Gewalt kann man sein. Ich würde dann als kritischer Staatsbürger immer erstmal anfangen, die Gewalt zu kritisieren, die von den Organen des Staates ausgeht, und mich dann anderer Gewalt zu widmen. Aber offenkundig ist es ja so gemeint. Und die Leserbriefe, ich habe heute eine ganzseitige Briefeseite im Hamburger Abendblatt gelesen. Also Gleichschaltung, und zwar freiwillige, also sie ist ja nicht erzwungen, freiwillige selbst Gleichschaltung einer Bevölkerung, ja, kann hier exemplarisch studiert werden. Und es ist alles vom Gleichen, also es ist nur die Reproduktion dessen, was in den Leitartikeln der vergangenen Tage erzählt wurde, und geht immer, jeder einzelne, also von den, ich weiß nicht, 30 Stück heute, Briefen, geht im gleichen Rhythmus gegen die Chaoten und wie furchtbar das mit den Chaoten ist und das sind alles Chaoten und so. Und ich habe das mal richtig die ganze Seite, obwohl es anstrengend ist, in seiner unendlichen Wiederholung durchgelesen. Es kommt nicht einmal auch nur der Hauch einer Vorstellung, einer Anregung, eines Gedankens daran, dass es, wenn es um Gewalt auf Hamburgs Straßen geht, vielleicht auch mal irgendwann nicht gerade von Chaoten ausgeht, sondern dass da auch noch andere dann beteiligt sind. Wenn sie es nicht, wie ich denke, ausgelöst haben, das war ja ganz offenkundig, war das ja gewollt, das war herbeigeführt, das ist ein probates Herrschaftsmittel. Man lenkt von allem ab, was es zwischen Elbphilharmonie und den Lampedusa-Flüchtlingen gibt, kann man dadurch, dass man die faschistischen Instinkte der Mehrheitsgesellschaft bedient und weckt, kann man damit platthauen. Und das kann die Hamburger Landesregierung ganz gut, muss ich sagen. Das ist überzeugend, wie sie das gemacht haben.
Das, was hier gerade passiert, was du beschreibst in den Leserinnenbriefen, ist ja so ein bisschen vielleicht auch als Phantomschmerz zu verstehen. Denn der Ausgangspunkt für die Ausrufung des Gefahrengebietes hat sich ja so nicht im geringsten ereignet, wie das behauptet worden ist, dieser angebliche Überfall auf die Davidwache. Aber was ist der Schmerz bei diesem Phantom? Du hast jetzt gerade so Problemgebiete genannt, von Elbphilharmonie bis Lampedusa-Flüchtling. Es gibt ein Bündel von sozialen Zuspitzungen. Dabei ragt das, was im ersten Teil der Sendung hier eine Rolle gespielt hat, nämlich die Behandlung der Flüchtlinge, ganz besonders hervor. Da ist in der Zusammenstellung ja auch enthalten, wie sehr die Bevölkerung aktiv unterwegs ist, die Mehrheitsbevölkerung, immer noch ein bisschen gebrochen durch Vereinzelte, die sich versuchen, so einen humanitären Status in den Wohngebieten zu verteidigen. Das sticht hervor und schlägt durch seit den rassistischen Kontrollen, besonders gegen die Lampedusa-Flüchtlinge.
Na, ich will jetzt mal das aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Also wo ist der Schmerz, oder der halt doch dann vielleicht kein Phantom ist, sondern der tatsächlich eingetreten ist. Die Lampedusa-Aktion, also das heißt die Solidarisierung jedenfalls einer Minderheit in dieser Gesellschaft, aber eben doch, sagen wir, sehr wirkungsvolle Solidarisierung mit den Lampedusa-Flüchtlingen war eine schwere Niederlage des Senats. Das war da haben sie zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder richtig eins auf die Nuss gekriegt und wurde ihnen gezeigt vor der Öffentlichkeit, auch insbesondere dadurch, dass, so leid mir das tut als Atheist, dass in dieser Situation die Kirche auf St. Pauli und damit doch auch größere Teile der Christenheit in Hamburg mit auf die Seite gepackt, also mit auf die Seite gekriegt wurden zur Verteidigung der Menschenrechte dieser Flüchtlinge. Das war eine schwere Niederlage. Es war völlig klar, dass der Innensenator, der ja ein später Nachfolger von Gustav Noske ist, wie das immer alle Hamburger Innensenatoren war, also ich darf die Reihe mal von Helmut Schmidt über Runau eben bis, wir kennen die, wir alten Männer, um das zu sagen, kennen die ja noch aus, wie die in 68, 67, 68, 69 hier die Stadt breit geprügelt haben. Niemand konnte so hinhauen wie die Hamburger Polizei, vielleicht nur vergleichbar mit der Berliner. Selbst in CSU oder CDU regierten Städten ging es ziviler zu. Wenn Polizei richtig brutal wird, dann eben in dieser Nachfolge sozialdemokratischer Innensenatoren, ob das in Berlin der Polizeipräsident Dünsing unter dem Polizeisenator Heinrich Alberts war, der die Ermordung von ohne Sorge auf dem Gewissen hat. All das war immer ein sozialdemokratisches Kennzeichen dieser beiden Städte, dass hier besonders gewalttätig vorgegangen worden ist. Und da sind sie in der Lampedusa-Frage plötzlich, standen sie völlig blamiert da, und dass dafür Rache sein musste, war völlig klar. Und die erste Gelegenheit, die sich bot, haben sie, als sie die Demonstration, die sich da versammelt hatte, am Schulterblatt nicht auf den Weg haben gehen lassen, wie genau wissend, was dann passieren musste, die Leute sich das nicht gefallen lassen würden, und das dann zu inszenieren als eine große Schlacht und als den Angriff von Chaoten auf den braven, friedliebenden Staat. Das musste kommen und es ist gekommen. Und jetzt ziehen sie es durch, und es trägt jetzt schon, würde ich mal sagen, so demokratisch-faschistische Züge, was hier abläuft. Hm.
Demokratischer Faschismus in Hamburg, habe ich das richtig verstanden?
Das hast du ganz richtig verstanden.
Der Rückgriff auf die Geschichte, Hermann, den hatte ich im Kopf für unser heutiges Gespräch. Wir haben jetzt eine große Koalition auf Bundesebene. Der Hamburger Innensenator hat seine große Hoffnung zum Ausdruck gebracht auf der Innenausschusssitzung am Montag, dass der Innenminister Hessens seine Linie wahren möge und sie in der Innenministerkonferenz im März dann auch zu einem neuen Gesetzespaket zur Verschärfung der inneren Sicherheit kommen mögen. Du hast ja die damalige Große Koalition erlebt und hast jetzt schon so ein paar Momente auch genannt. Zum Beispiel den Mord an Benno Ohnesorg, der glaube ich noch ganz kurz vor dieser Großen Koalition, oder war das schon in der Zeit der Großen Koalition?
Das war zur Zeit der Großen Koalition.
Ja.
Das war 67 ja. Und 66 ist die Große Koalition unter dem Goebbels-Mitarbeiter Kurt-Georg Kiesinger und dem Emigranten Willy Brandt. Eine wunderschöne Große Koalition.
Die hat ja, die hat ja ein ganz wichtiges Gesetz rausgehauen damals, nämlich die Notstandsgesetze. Vielleicht magst du das nochmal kurz schildern.
Ja gut, bis dahin galt, dass das Grundgesetz gilt, also dass nicht ohne gesetzliche Grundlage und vorbei an den Prinzipien Recht des Rechtsstaats, also erst muss ein Ermittlungsverfahren einen Verdacht ermitteln und dann muss ein Richter darüber entscheiden, ob jemand verhaftet werden kann, sondern im Prinzip geht es bei den Notstandsgesetzen darum, dass die Exekutive direkt unbehindert von der Legislative und von der Judikative durchgreifen kann. Und sagen kann, jetzt ist die Nation oder das Vaterland oder wie immer man den Verein nennen will, in Gefahr. Und nun ist jedes Mittel erlaubt. Wir können jeden abhören, wir können jeden vorübergehend oder auch längerfristig einsperren. Wir können polizeilich durchsuchen ohne richterlichen Befehl und all diese Geschichten, die da drin stehen in diesen Notstandsgesetzen. Und das war, also da gab es einen Widerstand dagegen, der ziemlich lautstark war. Da waren alle großen deutschen Schriftsteller dabei, also sagen wir so Leute wie Grass und Böll und Walser und weiß der Kuckuck wer. Und da waren auch sogar die FDP teilweise dabei. Und da gab es eine SPD-Linke, die da auch dabei war. Aber das war natürlich im Grunde genommen, war das sozusagen die Deckung für das, was da geplant war. Also wir haben ja eine Demokratie, das sieht man an dem Widerstand dagegen und wie er sich frei äußern darf. Und deswegen kann gar nichts schief gehen, wenn wir das jetzt durchziehen. Und ich habe damals vielleicht diese Anekdote nochmal eingefügt. Damals war ich noch klein und habe für den Spiegel gearbeitet und war in Bonn im Bundeshaus und bin dort Mittagessen gegangen. Und hinter mir saßen, so getrennt durch einen Vorhang, drei Leute. Das war genau zu den Beratungen der Notstandsgesetze. Und in der Mitte von den dreien, also direkt gegen meinen Rücken sozusagen, saß der Fraktionsvorsitzende Helmut Schmidt. Und rechts und links von ihm saßen Kurt Gscheidle, damals Vorsitzender der Postgewerkschaft, und Hans Matthöfer, Chef der SPD-Linken, kann man sagen, im Bundestag und also ein Südhesse aus dem widerständigen Südhessen. Und da haben die sich darüber unterhalten, wie, unter welchen Bedingungen diese Linke, diese Widerstandslinke, dieses Gesetz durchgehen lassen würde. Das Gesetz bedingte eine mit Zweidrittelmehrheit zu beschließende Veränderung der Verfassung. Es war eine Verfassungsänderung. Dazu brauchte man also auch die, sonst wäre das einfach beschlossen worden und keiner hätte auf die gehört. Und da saßen die zwei nun. Und dann hat Helmut Schmidt ihnen eine Lektion erteilt und hat gesagt, in der Geschichte der Sozialdemokratischen Partei gäbe es einen Mann, den er ganz besonders bewundere. Dieser Mann sei, und da bin ich fast vom Stuhl gefallen, dieser Mann sei Gustav Noske.
No.
Und Gustav Noske war der Mann, der zusammen mit Ebert die Revolution 1919 in Berlin niedergeschlagen hat, aber vor allem war er der, der den in einem Telefonat den Mördern, denen, die den Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht vorhatten, Feuer freigegeben hat. Ausdrücklich, ja, ihr könnt. Das heißt, der Mörder von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht war der von Helmut Schmidt oder ist der von Helmut Schmidt am meisten geschätzte Sozialdemokrat in der Geschichte dieser Partei. Und da habe ich gedacht, jetzt hast du doch was gelernt an diesem Mittag im Bundeshaus.
Das denke ich mir, dass das dein Gedanke war, ja. Wir haben dazu vielleicht noch aus der Innenausschusssitzung vom Montag die Beobachtung, dass der innenpolitische Sprecher der CDU hier in Hamburg sowas gesagt hat zu dem Innensenator, wie dass er noch nie sich so einig gefühlt habe wie in dieser Stunde mit dem Hamburger Innensenator gemeinsam, mit dem Herrn Neumann.
Ja, das gilt ja auch umgekehrt. Und man muss sagen, wenn man die Geschichte der SPD in den letzten 100 Jahren betrachtet, 100 Jahre ist ein ganz gutes Datum, dann muss man sagen, bei allen großen Gelegenheiten hat die SPD den entscheidenden Retter des Vaterlands gespielt. Das begann 1914 mit der Zustimmung zu den Kriegskrediten. Das ging weiter 1933 im Mai noch, also 3-4 Monate nach der Machtergreifung oder Machtübertragung an die Nazis, als die SPD-Fraktion zusammen mit der Fraktion der NSDAP nach der außenpolitischen Erklärung des Führers und Reichskanzlers Adolf Hitler gemeinsam Deutschland, Deutschland über alles gesungen hat. Und so ging das durch die Geschichte durch. Bis heute, immer wenn es drauf ankommt, sind die Sozialdemokraten zur Stelle, um diesen Staat, das heißt um diese Gesellschaftsordnung, um den Staat geht es ja gar nicht, es geht um die Gesellschaftsordnung, zu retten. Das heißt, das ist wirklich das Sanitätskommando der kapitalistischen Gesellschaft.
Damit, Hermann, danke ich dir. Wir müssen uns leider so ein bisschen straffen. Aber wir haben sehr.
Straffe mich.
Hermann hat heute besonders gute Laune. Das gefällt mir sehr, Hermann. Ja. Vielen Dank dir. Und
bis die Tage.
Jo, bis die Tage. Danke,
Und die Revolution lebe.
Jo.
Okay.
Auf dann.
Jo. Tschüss.